Herzlich willkommen zum Hausgeflüster-Podcast mit Holger Maurer. Dem Podcast über außergewöhnliche Ferienhäuser und die Menschen, die sie zum Leben erwecken. Ob historische Gebäude, Design- und Architektur-Highlights oder nachhaltige Rückzugsorte. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen und erzählen die Geschichten dieser besonderen Orte und ihrer Macher. Bereit? Let's go!
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist wieder Holger Maurer mit dem Podcast Hausgeflüster, der Ferienhaus-Podcast. Ja, also ich meine, mittlerweile müsstet ihr es ja wissen. Wir sind unterwegs, um andere Ferienhausbetreiber zu besuchen. Über dieses Wort sprechen wir auch heute nochmal, weil man festgestellt hat, heute im Vorgespräch, vielleicht passt es gar nicht so richtig. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, es wird eine echt spannende Story, sowohl vom Style, über den wir sprechen, als auch über das Konzept, über das wir sprechen. Klingt total geheimnisvoll, oder? Ich will jetzt gar nicht zu viel Geheimnis hier machen. Mich dürftet ihr mittlerweile kennen. Mein Name ist Holger Maurer und was ich mache, müsstet ihr auch wissen. Zusammen mit meiner Frau Jess betreibe ich die Moselchalets und das Farmhaus. So, und wir von Vermieter zu Vermieter begeben uns ja auf Tour. Und heute sind wir in der Nähe vom schönen Freiburg. Ja, wir sind ganz in der Nähe und wo genau wir da sind und was wir da genau heute sehen und besichtigen sozusagen, werden uns gleich unsere Gäste Melanie und Ron erzählen. Ich begrüße euch mega herzlich in diesem Podcast, Melanie und Ron. Schön, dass ihr da seid. Also schön, dass wir hier sein dürfen. So ist es, ja.
Ja.
Wir starten einfach klassisch mit der Vorstellung. Melanie, vielleicht willst du anfangen. Wer bist du? Was machst du hier? Was hast du vorher gemacht? Was willst du in 10 Jahren machen?
Ja, hallo Holger. Schön, dass du da bist. Freut uns sehr, dass ihr beide gekommen seid. Also mein Name ist Melanie. Ich bin geboren hier in dem Ort, in dem wir uns befinden. Wie du schon sagtest, ein kleiner Ort am Rande von Freiburg, selbstständig. Möchte auch selbstständig bleiben. Trotzdem fühlt es sich an wie so eine Art Vorort von Freiburg, okay, am Fuße des Schwarzwaldes. Und ja, ich wurde hier geboren in eine ursprüngliche Familie des Ortes. Meine Großeltern und Urgroßeltern waren alle Landwirte, hatten einen großen Bauernhof, landwirtschaftliches Anwesen mitten hier im Ort, an der alten Poststraße, die von Basel nach Pforzheim führt. Aha. Das heißt, hier sind früher die Postkutschen durchgefahren.
Ich wollte gerade fragen, das ist ja cool. Ja.
Genau, hier sind früher die Postkutschen durchgefahren. Johann Peter Hebel, ein bekannter Mann, hat hier öfters seine Rast eingelegt. Und somit war dieser Bauernhof nicht nur Bauernhof alleinig, sondern es gab damals schon Fremdenzimmer, wie man heute sagen würde.
Wow. Fremdenzimmer, einer meiner Lieblingsworte.
Genau, Fremdenzimmer. Das heißt, kleine Kammern, in denen eben diese Reisende der Post mit den Postkutschen Halt machen konnten, sich ausruhen. Sie wurden dann hier verpflegt von den Mägden und Knechten, die hier wohnten. Und die Pferde konnten in der dazugehörigen Scheune untergestellt werden, konnten sich ausruhen, wurden gefüttert und getränkt.
Kleiner Spoiler, in dieser Scheune sitzen wir auch gerade.
Genau.
Sie hat mit der Ursprungsscheune gar nichts mehr zu tun.
Genau, ich glaube, da kommen wir auch nachher dann nochmal drauf zurück.
Genau.
Genau, also so wurde ich hier geboren, in diese Familie hinein. War auch immer meiner Familie sehr verbunden, bin diesem Ort sehr verbunden, bin aber viel durch die Welt gereist, bin ursprünglich von der Ausbildung her Betriebswirtin und habe die letzten 20 Jahre bei einem großen Büromöbelhersteller in Basel gearbeitet.
Wenn wir ihn nennen, ist es Werbung, gell?
Ja, ich glaube, das machen wir nicht.
Können wir trotzdem machen. Oder?
Ich mache das nachher.
Ja, sehr gut. Jetzt mach ich's. Es ist Vitra.
Genau, also ich habe bei Vitra gearbeitet, bin da quasi groß geworden, habe ganz viele unterschiedliche Abteilungen durchlaufen, war im Produktmanagement, im Projektmanagement bis hin zum Vertrieb und habe dann dort auch auf diesem Wege meinen heutigen Mann Ron kennengelernt.
Sehr gut, okay. Wollen wir rüberschwenken zu Ron?
Ja, vielleicht passt es jetzt gerade ganz gut.
Also zu Hebel würde ich noch mal gerne sagen, dass es gab Gerüchte hier im Ort immer, dass der Hebel auch hier seine Geliebte besucht hat.
Oh.
In diesem Zimmerchen.
So. Ach, wirklich?
Ja.
Also er hat sie hierher bestellt, würde man fast sagen.
Hat eine Geliebte gehabt im Ort. Keiner weiß, wie es ist, aber sie war da.
Was du nicht weißt.
Vielleicht gab es auch Postkutschenräuber, die gab es da früher auch. Mhm.
Also die Postkutschen gibt es nicht mehr, aber der Verkehr ist immer noch da. aber ja, es ist interessant, weil damals im 18. Jahrhundert gab es den Ort Gunnefingen, der war nicht direkt an der Poststraße, war entfernt von der Poststraße. Es ist an dieser Poststraße sind mehrere Kneipen entstanden, so Gasthäuser. Mhm. Und als wir diese Scheune geerbt haben, dann ging es in der Vergangenheit war es so, dass in der Zeit war dieser Hof die fünfte Kneipe in einem Ort mit 90 Bürgern.
Oh, wow.
Was für uns immer
hohe Kneipendichte.
ganz deutlich erklärt, natürlich in einer Zeit, wo es kein iPhone gab, keine Zeitung, die Leute, Landwirte nicht lesen konnten. Ja. 90 Bürger verteilen sich über fünf Kneipen, so entstehen die große Bauernfamilien natürlich. Die alle haben eine außerähnliche Beziehung und deswegen gibt es heute im Ort fünf große Namen und die
fünf
haben...
Fünf Familien.
Ja, genau.
Fünf Familien sind mittlerweile 15.000 Einwohner.
Ja, so ging das früher. Nichts anderes zu tun, kein Fernseher. Ja, genau. So. Also zu mir, mein Name ist Ron, ich bin gebürtig Niederländer, das ist immer wichtig vorab zu sagen.
Weil gut.
Bevor einer fragt, wo kommst du her? Kommst du aus Holland? Ja, ich höre es doch, schön. Aber ich liebe Holland, ich komme so gerne in Holland und ich liebe die Holländer, die haben so eine gute Humor und so und so.
Ja, ich bin an der Mosel aufgewachsen, Ron. Die Mosel wird jeden Sommer überflutet von Niederländern.
Ja, deswegen bist du hier.
Ich bin mit Niederländern aufgewachsen sozusagen.
Ja. Auch du flüchtest. Ja, verstehe ich. Nein. Also ich bin mit 17 nach dem Gymnasium bin ich nach Belgien gezogen, habe dort studiert und habe dann ein bisschen gearbeitet über Paris, London. Bin ich nach Asien gezogen, war 10 Jahre in Asien. Und habe durch die Beziehung mit einem Kunden am Bodensee, die eine Flugzeugindustrie, Dornier Dasa, heute ist das Airbus-Gruppe, habe ich angefangen, alle Flugmessen für Airbus zu gestalten. Da bin ich viel rumgekommen natürlich und bin dann in 2007 nach Basel gezogen. Das war eine zufällige Entscheidung. Ich wollte immer nach Zürich ziehen, aber ich habe ein Projekt bekommen, also theoretisch, also technisch eigentlich, ein Projekt bekommen in Freiburg, ein Designprojekt, wollte aber nicht nach Deutschland umziehen, wollte in die Schweiz, habe dann in Basel ein Haus gemietet, habe mich dort niedergelassen und eine kleine Designagentur gegründet. Und bei dieser Agentur war Vitra der erste Kunde, mein erster Kunde.
Ich ahne schon, Nachtigall.
Und beim ersten Briefing vom Chef von Melanie war auch sie dabei. Sie hat während des Meetings geschwiegen. Ich habe während des Meetings viel gesprochen. Und als wir nochmal einen Rückblick gemacht haben, hat sie gemeint, sie hat mich nicht verstanden. Und ich hatte mich gefragt, was macht die hier, wenn die nicht redet? So.
Schön.
So. Aber das Missverständnis war ganz schnell aus der Welt. Und wir haben uns verliebt, wir sind zusammengekommen. Und als Melanie dann mit Izzy schwanger war, 2009, sind wir hierher gezogen. Sie hat mich gefragt, willst du nach deiner Weltreise mit nach Gunnefingen? Ich habe dann natürlich geschluckt und gesagt, ja, was Tolles machen.
Ja,
und
kann überall was Tolles machen.
Ja. Wir haben nicht direkt erahnt, dass wir das aufbauen würden, was wir jetzt aufgebaut haben, aber dass eine Scheune zu uns kommen könnte durch Erbe, war schon Fakt. Das wussten wir schon, aber wir wussten nicht genau wann, weil klar, Oma lebte noch, sie war zwar krank, aber das war auch an sich eine spannende Geschichte, das Erbe zu verteilen, aber im Grunde genommen haben wir die Scheune geerbt in 2012, denke ich, 13.
Ja, glaube ich, ja.
Und dann haben wir zuerst unser Haus gebaut, entworfen, haben wir gemerkt, hey, das schaffen wir. Wir haben das geplant und wir sind zwar keine Architekten, aber das Gefühl haben wir, unsere Ideen haben wir perfekt umsetzen können und auch Mut gekriegt, um dann die Scheune zu entwickeln. Und das ist eigentlich bis heute ein Volltreffer gewesen, ja.
Ich versuche das mal mit meinen Worten ein bisschen zu beschreiben. Jetzt haben alle mitbekommen, ihr habt einen spannenden Werdegang schon hinter euch. Jetzt sitzen wir hier, ihr seid Vermieter sozusagen. Und wir haben uns natürlich im Vorfeld ausgetauscht. Wir haben euch angefragt, ob ihr Lust habt, in den Podcast zu kommen. Wir haben uns das angeschaut online, so wie man sich's anschauen kann. Und wenn man hierher kommt, dann ja, erwartet einen eine, ich würde sagen, sehr beeindruckende Mischung an. Ich versuche jetzt mal aufzuzählen. Mid-Century Design Klassikern, Stichwort Möbel, Bilder, also alles, alle Marken, die ihr jetzt da draußen, liebe Leute, im Kopf habt, die auch von der Firma Vitra natürlich zum Teil vertrieben werden und so weiter, alle Marken und Designer dieser wunderbaren Designzeit findet man hier. Man findet sie in einem architektonischen Highlight, würde ich sagen, weil nicht nur die Scheune, sondern wir sitzen hier in einem ganzen Ensemble. Auch das Wohnhaus von Melanie und Ron ist auf diesem Areal, würde ich es jetzt mal nennen. Also Areal klingt jetzt irgendwie nach 20 Hektar, so groß ist es nicht, weil wir sind mitten im Ort. Aber es ist ein geschützter Bereich von der Straße weg. Die Scheune steht mit ihrer Giebelfront zur Straße. Und dann geht's ganz lang hinten in ein auch ruhiges Grundstück. Und dort findet jetzt Architektur, Design, Designer, Zusammenleben mit Gastgebern und Gästen statt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, man lebt partiell, wenn man als Gast hier ist, man lebt partiell in einem ja, fast schon Designkonzept, finde ich. Und ihr gehört dazu als Gastgeber, die Möbel gehören dazu, aber es sind nicht nur Möbel, sondern es sind Einrichtungsgegenstände von ganz klein bis groß. Hier ist alles, ihr müsst auch jetzt mal erzählen, als Nächstes, darauf würde ich jetzt gerne kommen. Wie ist dieses ganze Thema zu verstehen? Warum stehen hier so viele Designklassiker drin? Melanie, wie fing das an? Und ich weiß, Ron kann dazu noch mehr erzählen. Aber wie ging das Ganze los? Hattet ihr diese Idee von Anfang an? Das muss nachher so aussehen.
Also ich würde vielleicht gerade noch mal kurz einen Schwenker machen auf die Scheune an sich, weil ich glaube, Menschen, die uns jetzt zuhören und Scheune hören, denken oder könnten vielleicht im ersten Moment an eher so einen kleinen Schuppen oder so denken. Aber man muss sich vorstellen, im Schwarzwald gibt's ja sehr viel Land, sehr viel Platz und da gibt's richtig große Schwarzwald-Bauernhöfe, ja, mit riesigen Wohnhäusern mit riesigen dazugehörigen Scheunen. Und genauso ist das eben hier auch, nur dass wir jetzt nicht oben auf dem Berg, sondern unten im Tal stehen, mitten in einem Ort. Das heißt, es gibt hier ein sehr großes Wohnhaus und eine dazugehörige Scheune, wie du schon sagtest, mit der Giebelseite zur Straße. Und das Ganze auf einem ehemaligen, sehr, sehr großen Grundstück. Hier waren früher große Wiesen mit Obstgärten und Hühnern außenrum.
Also, ja, und die Scheune ist wirklich riesig. Also ich weiß gar nicht, wie lang sie hinten reingeht.
Ja, ich glaube, sie ist ungefähr 40 Meter lang und 11 Meter breit.
Wow.
Und als wir sie übernommen haben, also wir haben sie geerbt von meiner Oma, die noch als Letztes lebte.
Mhm.
Man stellt sich das so vor, im Erdgeschoss waren die Ställe.
Mhm.
Und da gab es Ställe für ein paar Kühe, ein paar Schweine, ein paar Hühner. Dann gab es eine sogenannte Tenne, nennt sich das. Das ist eine etwas größere Einfahrt. Da fuhr dann früher der Traktor mit seinem Anhänger rein, konnte da Stroh und Heu entladen, weil über den Ställen war Luftraum bis zum Dach nach oben. Da lagerte also nichts anderes als Stroh und Heu, um es dann im Winter für die Tiere eben wieder zu haben.
Mhm.
So, diese Scheune, die steht unter Denkmalschutz, ist circa 200 Jahre alt. Und der Denkmalschutz hier im Süden von Deutschland möchte also wirklich, dass diese Scheunen erhalten bleiben, haben natürlich dann auch gewisse Auflagen. Das heißt, die ganze Grundstruktur von dieser Scheune, sprich wo die Wände der Ställe waren, die mussten alle erhalten bleiben. Mit dem großen Luftraum, durften wir aber quasi Wände und Böden noch einziehen, sodass wir also bis unter das Dach ausbauen konnten. Jetzt kann man sich diese Scheune eben heute in 3 Etagen vorstellen. Und auf jeder Etage haben wir eben Ferienwohnungen gebaut. Genau, das ist einfach jetzt nochmal kurz zu dieser Beschreibung, dass man sich das vorstellen kann, absolut, in welcher Dimension wir uns hier eigentlich
befinden. Genau, es ist wirklich groß, ja.
Wie es dazu kam, also eben Ron und ich, wir haben uns kennengelernt in Basel. Ron hatte da ein schnuckliges Haus gemietet in einem Hinterhof. Und es war noch zu einer Zeit in Basel, als es sehr viele Messen, aber sehr wenig Beherbergungsbetriebe, also sprich Hotels gab. Keine Ahnung, warum hat Basel damals irgendwie verschlafen zu machen. Mhm. Aber es gab damals schon die große Kunstmesse Art und die große Basel World, die Schmuckmesse.
Ja.
Und Basel wurde dann mehrmals im Jahr überschwemmt mit Touristen, mit Gästen für diese Messen. Und wir haben dann irgendwann mitbekommen, dass die Basler quasi nach diesem Airbnb-Konzept es so machen, die räumen in der Zeit ihre Wohnungen und vermieten die Wohnungen an Messebesucher.
Ziehen praktisch aus zur Verwandtschaft.
Die ziehen aus zur Verwandtschaft so, ja, und vermieten das. Gar nicht, also es war damals mit Airbnb eigentlich noch gar keine Sprache. Die haben das einfach so privat irgendwie organisiert. Und dann haben wir gesagt, ah, das ist ja irgendwie total spannend, weil wir haben so ein schönes Haus hier, toll eingerichtet mit Rons Kunst und Möbeln. Wir probieren das jetzt einfach auch mal aus. Und dann hatten wir das mal für eine der Messen ausprobiert und hatten dann so eine tolle Rückmeldung bekommen von den Gästen, dass wir gesagt haben, ah, wir machen das jetzt noch mal weiter.
Weil auch dieser Einrichtungsstil so besonders ist und Ron haben, ist der Treiber, ne?
Ja, wir haben eigentlich, ich muss vorstellen, das ist 2008 gewesen. Melanie sagt, das ist ein schnuckeliges Haus. Es war eher so eine Betonschachtel. Es war ein 7 Betonschachtel-Schächtel in einem Hinterhof, weg von der Straße. Also uniform gebaut, 4 Stockwerke hoch, 3 oberhalb, 1 unterhalb der Erde. Und die hatten alle einen Glaswand.
Ach, cool.
Und im Erdgeschoss, erste Stockwerk, das war ein Duplex. So dass die Glasfront im ersten Stock quasi schon 5 Meter hoch war. Und das war sehr exponiert natürlich. Und das haben wir dann vermietet in 2008. Und das war die erste Vermietung für eine Woche für einen Hongkong-Chinese. Der ist für die Basel World gekommen. Der hat damals schon 800 Euro pro Nacht bezahlt.
Oh, wow,
dann
schön.
Wurden wir daraufhin von einer Agentur gefragt, ob wir auf deren Liste kommen möchten. Und das nächste Jahr für die Basel World kam der Chef von Swarovski und der bezahlte 1300 Euro pro Nacht, 2008. Und wir saßen dann in der Woche, dass wir hier in Gunfingen waren, mit Dollarzeichen in den Augen.
Klar, mit Inflation wären das jetzt 3.500 Euro oder so.
Und also dann diese Scheune entwickelten zu Ferienwohnungen, also Bed and Breakfast nicht, zu Ferienapartments. Dann haben wir natürlich auch gelacht und gesagt, das wird nicht die gleiche Zeit mehr sein mit solchen Beträgen, weil die Basel würden nicht hierher kommen. Und das war auch so. Zu der Zeit in Basel, wir wohnten in Kleinbasel beim Rhein. Und da haben wir auch beobachtet, das ist auch Messeseite quasi, da haben wir beobachtet, dass 3 schicke Japaner aus ein Gebäude kamen, die im ersten Stock übernachtet haben, oberhalb von einem Döner, in einer Studentenwohnung.
Okay.
Kommen da diese steinreiche Japaner mit ihren schicken Anzügen
aus dem Döner raus.
Aus dem Döner raus, ja. Das war schon krass. Nun, zum Design. Ich möchte dich da dir etwas mitgeben. Das ist eigentlich für die Welt. Weil es gibt natürlich Mid-Century, es gibt auch Design-Klassiker und auch wir berufen uns natürlich auf unsere Erfahrung einerseits, andererseits auch Kunst und Designwissenschaft. Was ich in meiner Jugend bereits gemacht habe, ist Dinge zu suchen, die außergewöhnlich sind.
Mhm.
Ich habe mit 12, 13 angefangen, so Hi-Fi-Geräte zu kaufen. Jeder Junge hatte ein Hi-Fi, aber ich habe dann 2 Würfelchen gefunden von Sony aus der Zeit. Und ja, der Klang war nicht besonders gut, aber das Design war sehr aufmerksam. Und das hatte keiner. Mhm. Und ich habe mich immer versucht abzusetzen von meinen Freunden, von der Masse, sag mal. Mhm. Und man, ich beschreibe es immer, dass wenn alle links abbiegen, Horn geht rechts.
Ja.
Ob das eine Sackgasse ist, ob es
eine
Müllhalde ist, dann ist es halt so. Dann kletter ich halt über die Wand und ich finde da einen Weg dadurch und ich komme da wieder raus. Und so habe ich auch versucht, Design-Klassiker zu finden natürlich, aber das siehst du hier. Jedermann will ein Corbusier LC2. Farbe schwarz, jemand will ein USM, Farbe schwarz oder weiß. Wir haben hier ein Corbusier, der ist apfelgrün. Mhm. So, und das sind dann Dinge, die der eine kommt hier in den Raum rein und sieht dann, oh, das ist aber cool. Und das ist immer die Reaktion, die wir erwerken in diesen Räumlichkeiten, weil wir sehr viele Objekte haben, die entweder jemand noch nie gesehen hat, mhm, oder doch nicht in der Form. Mhm. Und die andere Seite ist natürlich auch, dass als wir das Gebäude saniert haben, gerichtet haben, das hat viel Geld gekostet. Und letztendlich war es Geld aus. Dann haben wir haben nicht mehr das Geld gehabt, um noch Möbel zu kaufen. Wir wollten nicht zu Ikea, weil wir haben gesagt, Ikea, das geht aber nicht. Und wir hatten sehr viele Objekte bei uns zu Hause, unser Haus ist voll. Und wir haben die private Objekte quasi, Kunst, Möbel, Objekte, sammelwürdige Objekte auch, Lampen verteilt. Mhm. Und somit kommen viele Menschen zu uns, die laufen in die Räumlichkeiten rein, die fangen bei 40 Quadratmeter an. Hey, wie fühle ich mich wohl? Ich fühle mich wirklich zu Hause. Und das ist ein Merkmal, das ist das Wichtigste, was es gibt. Es gibt, ein Bett ist wichtig, man kann in einem Palast wohnen und schlecht schlafen und dann kommt man nie wieder. Bei uns sind die Räumlichkeiten also unsere Betten sind super, das muss man auch sagen, aber die Räumlichkeiten sind so angenehm geschnitten, sehr gut geschnitten, clever auch und toll eingerichtet, dass Leute, die finden alles da, alles ist da für die.
Ja, genau. Wir haben ja heute hier auch übernachtet und als wir gestern ankamen, wir haben gesagt, es ist wie eine kleine Entdeckungstour, wenn du reinkommst. Wir sind jetzt in Fritz 7 und es ist wirklich eine Entdeckungstour, weil man das Auge findet dauernd irgendwas Neues, Tolles, was es schon mal irgendwo gesehen hat, aber vielleicht gar nicht richtig verorten kann. Und das ist auch das, was ich am Anfang sagte, als ich meinte, man fühlt sich hier wie in einem Konzept, weil das geht bei euch ja über die Vermietung von Ferienapartments hinaus. Also vorne an der Stirnseite der großen Scheune ist im Erdgeschoss ein kleiner, ja, ich würde sagen Concept Store, ein kleiner Laden, ein Café. Man kann wahrscheinlich auch einen Kaffee trinken, wenn man nicht da besuchen kommt oder euch. So, und dann im hinteren Part der Scheune sind die Ferienapartments. Ihr hattet jetzt einen Pop-Up-Store in Freiburg, in dem ihr eure Objekte verkauft habt. Also deswegen sage ich, dass man kommt hier in ein Konzept rein. Also ihr habt nicht Wohnraum geschaffen und habt den mit tollen Möbeln bestückt und jetzt vermietet ihr das, sondern hier findet dieses Konzeptthema auf dem ganzen Gelände statt. Also neben der Scheune, hinter der Scheune, bei euch vorm Wohnhaus auf der Terrasse stehen Dinge, die ihr schon wieder weiter gesammelt habt. Da stehen irgendwie Stuhlgestelle, die auf eine Schale warten irgendwann und ganz viele außergewöhnliche Sachen. Das heißt, man taucht hier wirklich in dieses Objekt-Kunst-Design-Thema ein, wenn man hier ist, richtig?
Ja, es hat sich ja auch entwickelt, muss ich sagen. Wir haben natürlich zuerst eingerichtet, war einen guten Geschmack, wir haben selbst so gelebt, wir leben mit diesen Objekten privat auch. Und wir haben gemerkt, diese Objekte im Raum, die kommen extrem gut an. Dann haben manche Gäste gefragt, kann man den Stuhl kaufen und kann man das kaufen? Sag ich, ja, das kann man kaufen. Und das Konzept besteht tatsächlich daraus, dass das, was wir im Raum haben, was wir in die Räume reinbringen, das kann man kaufen. Steht aber nirgendwo. Mhm. Wir schreiben das nirgendwo, wir erzählen das nicht groß, wir sagen das nur, wenn jemand fragt. Wir wollen da nicht hart verkaufen, das möchten wir nicht. aus dem einfachen Grund, dass wenn einer die halbe den halben Raum kauft, dann haben wir ein kleines Problem.
Dann muss das dann noch kurzfristig
wieder ausgetauscht. Geht auch, kriegen wir alles gefühlt.
Ja, ihr müsst aber nebenan ins Privathaus laufen und drei Sachen rübertragen wahrscheinlich wieder.
Es ist einfach ein Schneeball, der hat angefangen zu rollen und der wird größer und größer. Und das hat dazu geführt, dass wir vorne in der Lounge, dieser Lounge-Raum an der Straßenseite, das war traditionell, wir haben angefangen in 2017 mit dem Hotel dort, eine Anlaufstelle für Schlüsselabgabe, Kaffee. Wir haben auch versucht, ein Tagescafé zu sein. Ich habe immer Croissants gebacken, habe um 8 aufgemacht, kam keiner. Alle gingen zum Bäcker, holten sich ein Industriebrezel mit Butter, der innerhalb von 5 Minuten hart wird. Das heißt, den muss man schnell essen. Rons besten Kaffee und Croissant wollten die
Rons
nicht haben.
Rons High-Level Croissant.
Nein, das war zu viel für die. somit haben wir angefangen, wir machen um 9 auf. Ja, dann will ich ins 14, dann machen wir um 10, nee, um 11 machen wir erst auf. So, und das war einfach ein Luxusladen, ja. Und dann haben wir irgendwann nach Corona gesagt, hey, wir machen nur noch samstags auf. Und so ist es in der Regel, war es bis vor kurzer Zeit so, dass an einem Samstag verkaufe ich 3 Kaffee und ein Stuhl.
Ja, drei,
also der Umsatz ist schon okay. Ja. Aber es ist mein Hobbyraum. Ich bin dort gerne. Und so haben wir gemerkt, wir sind als Hotelgeschäft, als Vermietungsgeschäft gut positioniert, weil wir sind im Schwarzwald und Hochschwarzwald ist natürlich ein perfekter Urlaubsort. Der Witz ist, dass, und das ist auch ein Problem für uns manchmal, dass die Art von Denken im Ort ist nicht gemäß unserer Art von Denken, weil wir kommen aus der quasi gedanklich aus der ganzen Welt. Wir integrieren alle Kulturen aus der Welt, Asien, Afrika, Europa, Amerika, in diese Scheune rein.
Ja.
Der Ort sagt, wir sind kein Touristenort, weil das wollen sie nicht sein. Was Quatsch ist, weil der Tourist entscheidet, ob ein Ort ein Touristenort ist oder nicht.
Richtig, ja, das stimmt.
Das entscheidet kein anderer.
Ja.
Und damit haben wir schon zu kämpfen. Wir haben Feriengäste gehabt. Einer kam und sagt, geht in die Ortschaft rein, kommt zurück. Hey Mann, das ist so eine coole Bude hier, aber die Ortschaft ist mal nichts Besonderes. Da kann man doch erwarten, dass es auch was ist. Ne? Ist aber nicht. Ist leider so. Von daher, das Gute von unserem Konzept ist, dass die Räumlichkeiten, das Gebäude mit Garten außenrum, die Welt ist so gut.
Und es ist so eine eigene Welt.
Man
merkt
gar nicht, dass man in diesem Ort ist oder sein muss. Es gibt so viele Möglichkeiten, um aus dem Ort rauszukommen, irgendwo hinzufahren. Europapark, Basel, Vitra Campus, Colmar, Straßburg, Natur. Wandern, alles ist da. Also es ist wirklich eine Top-Lage, sag mal, für ein Tourist. Wenn er Süddeutschland besuchen will, ist das hier schon der Ort. Ob Gudelfingen dann der Ort ist, an sich nicht, aber wir als Business, wir als Hotel, wir haben einen absoluten Alleinstellungsmerkmal, weil wir haben Gäste, die versuchen zu buchen. Ja, ihr seid ausgebucht. Können Sie etwas anderes empfehlen, was ähnlich? Gibt's nicht.
Nee, gibt's nicht.
Gibt's einfach nicht.
Ja. Wir stellen das auch oft fest, den Menschen ist auch der genaue Platz, wo jetzt die Wunschunterkunft ist, gar nicht so wichtig, weil die wollen dorthin. Ist egal, ob das 30 Kilometer links oder 80 Kilometer weiter nach rechts ist. Ganz egal, die wollen dorthin. Das wird bei euch auch so sein, Melanie, oder? Du kümmerst dich ja auch hier komplett um den Ablauf in den Wohnungen, richtig?
Genau, mittlerweile kümmere ich mich komplett darum. Ich habe vor ein paar Jahren dann eben meine Berufstätigkeit bei Vitra eingestellt, gekündigt und mache das jetzt hier 100%. Genau, also wie schon gesagt, ich bin ja eigentlich Betriebswirtin, das heißt, ich träume auch in Excel-Tabellen.
Oh,
und ich mache gerne.
Toll. Das ist ja mein Horror.
Ich organisiere gern, sagen wir es mal so.
Sehr gut.
Also ich freue mich immer, wenn die Zimmermädchen pünktlich da sind und organisiere einfach alles für die nächsten Gäste.
Aber es ist ja eine gute Verbindung, ne?
Ja.
Kreativer Geist und von Excel-Tabellen träumen.
Ja.
Es gibt ja fast nichts Besseres. Bei Jess und bei mir ist es sehr, sehr ähnlich. Ich kann das gut nachvollziehen und man braucht es. Das ist sehr, sehr gut.
Ja, genau, man braucht es. Also.
An dieser Stelle möchte ich euch einen Partner unseres Podcasts vorstellen. Stell dir vor, du bist auf Reisen und dein Gepäck geht verloren. Ein Albtraum, oder? Mit EverTag bleibst du in diesem Fall ganz gelassen. EverTag ist ein digitaler und nachhaltiger Koffer- und Reisegepäckanhänger, der dir hilft, dein Gepäck sicher zurückzubekommen. Der Anhänger in EC-Kartengröße verfügt über einen individuellen QR-Code, den du mit deinen Kontaktdaten ganz easy über dein Smartphone verknüpfen kannst. Geht dein Gepäck verloren, kann der Finder den QR-Code scannen und erhält die von dir freigegebenen Informationen, um dich zu kontaktieren. Das Beste daran, deine persönlichen Daten sind nicht öffentlich einsehbar, sondern nur über den QR-Code abrufbar. Du kannst deine Kontaktdaten jederzeit und von überall aktualisieren, sogar dann, wenn dein Gepäck bereits aufgegeben ist. So bleibt deine Privatsphäre geschützt und du reduzierst das Risiko von Reisekriminalität. Gefertigt aus recyceltem Kunststoff und ausgestattet mit stabiler Metallöse ist der EverTag nicht nur umweltfreundlich, sondern auch langlebig. EverTag braucht keine App und keine Batterie und er funktioniert weltweit, egal wo dein Koffer sich befindet. Für euch gibt es jetzt ein exklusives Angebot. Mit dem Rabattcode hausgeflüster-15 erhältst du 15% Rabatt auf deine Bestellung bei ever-tag.de. Für Unternehmen gibt es EverTag auch im eigenen Corporate Design. Ich habe eine Frage, die auch bei euch jetzt wirklich besonders ist, weil ihr das sehr exzessiv, würde ich fast sagen, erlebt. Nämlich, ihr habt euch ja wissentlich entschieden, wir bauen dort unser Privathaus auf dem Gelände. Wir bauen die Scheune aus, wir wollen touristische Vermietung machen in einem Konzeptgedanken, wenn wir dabei bleiben wollen. Und wir sitzen sozusagen, wovor ja ganz viele Vermieter dann auch Angst haben oder manche Gäste auch sagen, oh, das ist aber komisch. Mhm. Ihr sitzt, wie man immer so schön sagt, auf dem Präsentierteller. Wenn man mit euch spricht, was wir jetzt im Vorfeld natürlich auch gemacht haben, weiß man, ihr seid nicht auf dem Präsentierteller, sondern ihr seid Teil dieses Ganzen. Mhm. Also ihr sitzt nicht auf eurer Terrasse und sprecht nur mit euch, nee. Und man sitzt komischerweise aber mittendrin, sondern ihr seid das treibende Leben hier ja eigentlich. Wie kamt ihr darauf, Melanie? Wie hat sich das angefühlt? Habt ihr zuerst Angst davor gehabt, so nach dem Motto, müssen wir ausprobieren, ob uns das was ist? Oder war von Anfang an klar, dass das nur so gehen wird?
Nee, also das war eigentlich von Anfang an klar, dass wir das genau so haben möchten. Und das ist auch wieder sowas, was wir in Basel schon kennengelernt haben, eben dieses Haus in diesem Hinterhof. Das waren eben 7 Häuser nebeneinander mit einem großen gemeinschaftlichen Garten. Und da hat man sich draußen getroffen und saß zusammen. Also es war so ein bisschen fast wie so eine große WG, ja, mit einem gemeinsamen Garten. Und das hat uns unglaublich gut gefallen. Und als wir dann die Scheune umgebaut haben, war klar, die braucht natürlich auch eine Freifläche. Jedes Apartment soll die Möglichkeit haben, dass der Gast nach draußen gehen kann und sich dort schön hinsetzen kann und genießen. Aber wir wollten das nicht irgendwie spießig abtrennen, ja, dass jede Wohnung ihr kleines Gärtchen hat, sondern wir haben gesagt, wir machen das genauso wie in Basel. Es gibt einen großen gemeinschaftlichen Garten und wir versuchen einfach, dass die Gäste sich dort auch treffen. Also manch einer möchte das natürlich nicht, der möchte lieber für sich selbst Klar. bleiben. Das zwingen wir ja auch keinem auf, aber es ist doch schön, wenn man sich kennenlernt, wenn man sich austauscht über seine Erlebnisse, was man heute getan hat. Und unser Haus befindet sich einfach direkt im Anschluss an diese Scheune und wir versuchen, so wenig wie möglich Türen und Tore und Zäune zu haben. Also wir sagen auch immer, bei uns ist immer Tag der offenen Tür. Mhm. Bitte kommt zu uns, bitte sprecht mit uns, wenn ihr irgendwas benötigt. Also ich mag nichts weniger, wie wenn der Gast abreist und vielleicht im Verabschieden dann sagt, ich hätte vielleicht noch eine Rolle Klopapier gebraucht, das war jetzt nicht so toll. Oder es kommt dann eine Bewertung hinterher, ja, man hätte vielleicht das noch anders machen können. Ich finde es viel schöner, wenn der Gast weiß, die Melanie oder der Ron, die sind immer hier irgendwo, ich kann die ansprechen und die sind offen dafür, weil wir haben alles da.
Ja, wenn was Besseres gibt's nicht. Ja,
also wenn was fehlt, ich bringe das sofort.
Das ist ein wichtiges Element.
Ist überhaupt kein Thema. Und es gibt's auch ganz oft, wenn die Gäste abends draußen sitzen gemütlich, dann gehen wir mal vorbei und vielleicht trinkt man dann mal ein Glas Wein zusammen. Wir spüren aber auch, wenn jemand allein gelassen werden möchte.
Ja, also das denke ich mir, genau.
Wir drängen uns da nicht auf, ja. Aber es ist so, wir sind einfach gerne Teil von diesem Ganzen. Vielleicht manchmal so ein bisschen, als würden wir halt mit Ferien machen hier.
Deswegen fühlt sich's wahrscheinlich aber auch nicht wie die klassische Arbeit an, was ihr macht. Und das, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber das sehe ich euch und fühle ich euch an. Das ist ja keine Arbeit für euch, was ihr hier macht, sondern das ist, ihr lebt das.
Ja.
Es war eine Entscheidung, die wir getroffen haben, das auch auszutragen, sag mal. Und das ist nicht einfach, weil es gibt, wir haben in unserem Unternehmen jedes Jahr, sag mal 50% ausländische Gäste aus der ganzen Welt und 50% deutsche Gäste aus ganz Deutschland natürlich. Und da sind je nach Land eigene Kulturen, und da gibt es unter den deutschen Gästen oft Menschen, die das lieben, erstaunt sind, wie offen wir sind, wie integriert wir mit den Leuten leben und wie ungezwungen. Ja. Unsere Schiebtüren stehen immer auf. Wir haben sogar eine gehabt, die kam von hinten, ist durchs Esszimmer gelaufen, durch die Küche, dann wieder raus. Und das sind Dinge, ja, wir holen die Leute auch ab. Willst du das Haus sehen? Ist das Wohnzimmer und so? Und dann, das ist immer wieder eine Erfahrung für sich. Und dann gibt es andere wieder, die sind sehr unsicher. Die gehen lieber außen rum, weil sie sich nicht trauen, übers Gras zu laufen und so. Das ist halt so. Aber wir sind in der Mitte. Es ist nicht so, dass man uns permanent sieht. Mhm. Und umgekehrt. Wir haben uns schon so positioniert. Unser Haus ist direkt hinter der Scheune, an der blinden Wand, sag mal. Und der Garten, dieser Hochgarten, ist entlang der Scheune. Und wenn man im Garten sitzt, man sieht uns nicht. Wir haben auch zum Wohnzimmer eine Kotelenstahlwand gebaut, damit, wenn man sitzt, sieht man die Gäste nicht und man sieht uns nicht, sodass da schon viel Privacy ist. Ja. Aber wenn man uns erreichen will, und das sagen wir auch immer, wenn du was brauchst, komm nach hinten, die Tür steht auf, melde dich einfach.
Super gut. Schönes Konzept. Mhm. Was war das Lustigste, was ihr jemals durch dieses Konzept erlebt habt? Also das, was du gerade sagtest, dass einer hinten reinkommt bei euch.
Ich gebe dir zwei Anekdoten, und die sind repräsentativ für mein Leben. Okay. Ich war als Jugendliche sehr auf mich selbst bezogen. Ich habe wirklich in meine Welt gelebt. Ich war nicht WG geeignet, bin immer noch nicht WG geeignet. Ich war nicht Struktur geeignet, nicht Hierarchie geeignet. Meine Eltern haben mich irgendwann in einen Sportclub geschickt, so ein Teamsport. Das war nichts für mich. Ich habe das gemacht. Ich war also physisch schon gut, aber ich wollte immer wieder raus, und irgendwann habe ich auch weggelaufen in diesem Team. Ich habe mich nicht mal gemeldet, habe mich nicht gekündigt. Ich bin mit 17 nach Belgien gezogen. Das war Ende. Ich habe mich nicht verabschiedet. Und dann habe ich alleine in Belgien angefangen zu leben, zu studieren, gemerkt, ich brauche Geld. Da musste ich abends in ein Restaurant arbeiten, also einen Job suchen, habe den Job gefunden, Restaurant. Und ich hatte noch nicht in der Öffentlichkeit so gearbeitet. Und ich erinnere mich, dass bevor ich in dieses Restaurant ging, das war abends um 18 Uhr, musste ich mich dort melden, lag ich um 17 Uhr, habe ich mich auf den Boden gelegt in mein Zimmer, um meinen Atem zu kontrollieren. Ich war
so aufgeregt, du hast.
Angespannt, ja, nervös, so todnervös. Und dann kam ich. Der falsche Abend, du musst morgen erst kommen. Also, das war für mich ein Trauma, ja. Das war wirklich, mich zu integrieren. Und das hat mich schon, da bin ich wirklich ins tiefe Wasser, habe ich springen müssen. Und dann habe ich angefangen, in anderen Ländern zu leben. Und mein Umzug nach Gunefingen war Station 45. War 45 mal umgezogen, wow. In Ländern gelebt, viel geflogen, viel Fliege, all die Messen betreut und so und so. Und so war ich plötzlich ein anderer Mensch. Und als wir dann hier unser Konzept aufgebaut haben, dann haben wir plötzlich festgestellt, da kommen coole Leute. Chinesen und Jordanier und Amerikaner und Kanadier und Ecuadorianer und so. Und dann haben wir gemerkt, also sage ich immer, ich musste früher in die Welt rein, jetzt kommen alle zu uns. Sie kommen alle zu uns. Und zu diesen Anekdoten, wir hatten vor 5 Jahren hatten wir einen Mann aus Jordanien mit seiner Frau, kam hier. Wir haben in diesem Ort eine berühmte Klinik, Gelenkklinik. Mhm. Und der Jordanier hatte sein Knie kaputt gemacht mit einem Unfall, musste hier operiert werden. Und er war hier. Die saßen dann vorne in der Lounge zu zweit. Ich bin mehrsprachig, fühle mich wohl im Wasser mit solchen Leuten. Und wir haben uns angefreundet. Und dann habe ich gefragt, was machst du so? Ja, bin Filmproduzent. Sag ja. Woran arbeitest du im Moment? Ja, das darf ich vertraglich nicht sagen. Und dann sagt seine Frau, ja, aber ich darf sagen. er arbeitet, er macht Produktionen in der Wüste für Star Wars.
Oh, wow.
Oh, geil. Und da habe ich gedacht, da habe ich gesagt, ja, Star Wars. Ja, ich habe die erste drei habe ich gesehen. Das fand ich cool, so 80er Jahre.
Ja.
Fand ich super. Aber ansonsten habe ich, ich bin irgendwann in den 80er Jahre, 90 bin ich nach Paris gezogen, habe meinen Fernseher weggeschmissen. Mich nicht interessiert, ja. Ich lebte ohne Fernseher. Kein Draht dazu. Ich habe aber was Cooles. Ich habe ein kleines Döschen. Da war eine R2-D2, diese Roboter.
Ja.
Aus Seife.
Ach, krass.
Seife. Ich habe eine Seife aus der Zeit, ja. Also Werbegeschenk, so. Eine Seife.
Cool.
Das Ding stinkt ohne Ende.
Ja,
so, und so sind wir angefangen. Da war er mehrmals da, so. Und so sind wir Freunde geworden, eingeladen, nach Amman zu kommen. Und dann kam irgendwann Hunut. Und Hunut war ein Mann aus Sudan, der hat in Kuala Lumpur gelebt, als ich in Singapur lebte, in der gleichen Zeit. Mhm. Das war schon ein Gesprächsthema. Der war Präsidentskandidat in Sudan vor dem Krieg. Und ich habe gesagt, du bist Präsidentskandidat. Ach ja, ich bin Präsidentskandidat. Sie wollen mich alle haben, aber ich habe keine Lust. So lange so geredet. Schön. Wir waren mit seiner Frau, eine Muslimfamilie, zwei Töchter dabei gehabt, erwachsen. Die haben beide in der Goldindustrie gearbeitet.
Mhm.
Und Hunut musste hier auch operiert werden, mehrere Operationen sogar. Der war 3 Monate bei uns.
Wow.
Und ich habe ihn dann in Apartment 5 am Fernseher quasi online gebracht, sodass er mit seinen Freunden an der Uni in Khartoum Videokurs machen konnte. Sind wir Freunde geworden, ja? Und dann hat er uns
echt
irgendwann
toll,
ja, genau. Dann hat er uns irgendwann eingeladen, wir gehen irgendwo essen und so. Das war genial.
Das ist fast schon wie so ein kleiner Schmelztiegel, der Gleichgesinnte zusammenbringt, ja, an einem Ort, wo man es gar nicht vermuten,
ja,
würde. Gell?
Ja, für uns ist es aber auch ein Zeichen, jeder ist für uns gleich.
Mhm.
Er ist ein Präsidentskandidat, aber wir sitzen da nicht mit dem auf den Knien, auf dem roten Teppich.
Ja.
Was kann ich für sie tun? Nein, wir sind per Du, wir sind, und meine Kultur ist sowieso ein Du-Dutz-Kultur. Und das ist die Leute, jeder Mann kommt hier, ist erstaunt und kommt zur Ruhe. Auch in Hunut, die wollte nicht mehr weg.
Richtig schön. Mhm. Ja, weil man einfach dieses Konzept, ihr seid da, ihr betreibt es, weil man das einfach wirklich als USP betrachten kann.
Mhm.
Und ich glaube, die Menschen, die hierher kommen, die freuen sich genau darüber. Klar, wie ihr eben schon gesagt habt, da ist der ein oder andere dabei, der will dann für die 2-3 Nächte seine Ruhe haben,
ja,
wie auch immer.
Das spüren wir.
Ja, genau. Wenn man das spürt, dann läuft der Rest umso besser.
Ja, ja, ja.
Wie schön.
Ja, ja, ja.
Lass uns mal ganz kurz darauf kommen, wie viele Apartments sind es denn und worin unterscheiden sie sich? Weil ich denke, der ein oder andere wird vielleicht jetzt während des Zuhörens schon im Web nachgeschaut haben, wie sieht denn das aus und welche Apartments gibt's? Aber vielleicht nehmt ihr uns mal mit rein in die Scheune und erklärt uns mal ganz kurz, wie ist sie aufgebaut, wie viele Wohnungen gibt's, für wie viele Personen sind die einzelnen Wohnungen, kann man sie zusammenmieten? Also Hard Fact Vermietertum sozusagen jetzt. Ja.
Soll ich einfach mal anfangen?
Gerne.
Also wir haben in dieser Scheune insgesamt 7 Wohnungen. Können hier insgesamt, sage ich jetzt mal, circa 20 Personen unterbringen. Man kann jede Wohnung einzeln mieten. Man könnte sie natürlich auch alle gemeinsam mieten, wobei sie jetzt nicht miteinander durch Verbindungstüren verbunden sind. Aber es ist ja alles in einem Gebäude.
Mhm.
Im Erdgeschoss haben wir insgesamt 5 Wohnungen. Die sind in diesen ehemaligen Ställen untergebracht, von denen ich vorhin erzählt habe. Eine klassische kleine Wohnung, sage ich jetzt mal, die ist 40 Quadratmeter groß, ist für 2 Personen mit einem Schlafzimmer, hat im Wohnzimmer noch ein Schlafsofa, da könnte noch ein Kind drauf schlafen.
Mhm.
Dann gibt es eine Wohnung, die ist in der ehemaligen Tenne. Die Tenne ist eben dieser Raum, der höher ist, 5,50 Meter, in die der Traktor reingefahren ist.
Ja.
Große Glasfront ist unser Loft. Loft deswegen, weil hier Schlafen und Wohnen in einem Raum ist. Mhm. Ist exklusiv für zwei Personen. Wir haben keine Suite, so wie im Hotel, aber ich sage immer, also wenn es eine Suite bei uns gäbe, dann wäre es dieses
dann
Loft.
Dann wäre das, ja, okay.
So, dann gibt es eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern. Das ist eine klassische Wohnung für eine Familie mit zwei Kindern oder für zwei befreundete Pärchen. Mhm. Geht auch sehr gut. Und dann kommen wir schon ins erste Obergeschoss. Da sind wir ja jetzt gerade. Da gibt es zwei Wohnungen. Die eine ist auch für zwei Personen plus Kind. Mhm. Und die andere, Apartment 7, sind wir jetzt gerade, ist die größte in der Scheune, 150 Quadratmeter. 120, Entschuldigung. Drei Schlafzimmer, großes Esszimmer, große Küche, großes Wohnzimmer, zwei Bäder. Also hier kann man lange bleiben.
Ja,
muss nicht lange bleiben. Man darf auch nur zwei Nächte kommen. Aber das ist auch so eine Wohnung. Also entweder kommst du hier mit deinen Kindern, die du hast, oder wir haben manchmal Familie mit Oma und Opa. Oder wir haben hier manchmal drei befreundete Pärchen, die einfach ein schönes Wochenende machen möchten und gemeinsam kochen. Also alles ist hier eigentlich möglich, weil es ist so großzügig hier drin, würde ich sagen. Da kann man sich dann auch nochmal zurückziehen, wenn man jetzt
auf jeden
Freunden
Fall
unterwegs
Platz genug,
ist.
Ja. Platz genug, genau.
Ja, gut, die Wohnungen im ersten Stock, die waren in 2017 privat als Privatwohnung angedacht, auch vermietet. Und wir haben angefangen mit 5 Ferienapartments im Erdgeschoss. Das war der Anfang. Und über Zeit sind die im ersten Stock auch frei gekommen. Die Leute sind ausgezogen und wir haben direkt Ferienwohnungen rausgemacht zum einfachen Grund, dass die Nachfrage so groß war. Genau, Apartment 7 ist nochmal ein Volltreffer in dem Sinne, dass mit 3 Schlafzimmern kann man Familien, also durchschnittliche Familien abdecken, einfach 2-3 Kinder haben.
Da gibt's, richtig.
Die gibt es genügend. Und die haben immer ein Problem, um ein gutes Apartment zu finden. Von daher war das einfach ein Volltreffer.
Ja, 3 Schlafzimmer ist schon gut.
Genau. Ja. Das ist interessant überall. Ja. In diesem Gebäude ist auch, wir haben damals diese Scheune so geplant, dass die Wohnungen im Erdgeschoss, die Ferienwohnungen, mit dem Garten verbunden sind. An der einen Seite Zugang über die Gartenseite. Und die Privatwohnungen über die anderen Seite zu bauen, damit die Welten getrennt sind. Und das ist auch gut, weil unten kriegt man nicht mit, da wohnt jemand oben, und oben kriegt man kein Geräusch von unten mit. Das bedeutet aber jetzt, dass die Gäste, die zu uns kommen für die Apartments im ersten Stock, kommen an der anderen Seite an und ja, das sind dann auch die Fahrradabstellplätze, stehen die Mülltonnen, andere Welt, Privatwelt. Steht auch mein Chaos, da steht eine Flugzeugtür, da stehen Flugzeugfenster, Stühle. Und ich entschuldige mich immer für das Chaos und alle sagen dann, aber es ist doch ein schönes Chaos. Naja.
Genau,
das ist das Tolle.
Ich,
ja.
Chaos würde ich es noch nicht mal nennen, aber man kommt eigentlich in diese Sammlung rein, die hier stattfindet. Mhm. Ne?
Ja.
Also klar, dass du das vielleicht nicht vor den ursprünglichen Apartments dann alles hinstellst.
Ja, gut, es stehen auch Dinge.
Ja. So. Man braucht ja auch hinterm Haus, ne? Aber hinterm Haus gibt's bei euch eigentlich gar nicht, weil ja alles zugänglich ist.
Ja.
Also irgendwo Ron müssen deine Sachen
ja
hin.
Ja, es, gut, weil auch wir erreichen einen Punkt, oder ich erreiche manchmal einen Punkt, wo auch ich sage, jetzt ist es zu viel, jetzt muss es ein bisschen aufgeräumter sein. Ich meine, den Punkt hat Melanie schon länger erreicht, aber wenn ich da mal reagiere, dann muss es schlimm sein. Ja.
Okay. Vielleicht Frage an dich, Melanie. Was macht man hier, wenn man hierher zum Urlaub kommt oder seine auch 3 Tage geschäftlich hier verbringt oder 5 Tage langes Wochenende mit der Familie oder mit Freunden? Was kann man alles unternehmen? Ron, du hast es eben schon im Schnelldurchlauf erwähnt, Colmar und vielleicht nochmal, was macht man hier? Oder was empfehlt ihr, wenn die Leute hierher kommen?
Also ich sag gleich mal so, 2 Tage sind eigentlich zu kurz.
Ja, wie
hier,
eigentlich
wir hier
überall,
sind,
ne?
Weil wir sind hier ja im Süden von Deutschland. Also erstens mal kleben wir direkt an Freiburg dran. Also jeder geht auf jeden Fall Freiburg anschauen.
Ja.
Dann haben wir den Kaiserstuhl um die Ecke, bekanntes Weinbaugebiet.
Richtig.
Unzählige Weingüter, unzählige Wander- und Fahrradmöglichkeiten. Dann sind wir aber auch gleichzeitig am Rande des Markgräflerlands, also Deutschlands Toskana. Auch ebenfalls ein sehr großes Weinbaugebiet. Mhm. Dann sind wir am Fuße des Schwarzwaldes. Also wer die Berge gerne mag mit den dunklen Wäldern und gerne schöne Wanderungen macht, der findet hier ein Eldorado. Ja. Es gibt sehr viele Fahrradwege hier. Also Fahrräder mitbringen empfiehlt sich sowieso. Freiburg ist ja auch eine Fahrradstadt. Das heißt, wir versuchen hier ja alles mit dem Fahrrad zu erledigen. Dann sind wir aber auch hier im Dreiländereck. Das heißt, die Schweiz und Frankreich sind jeweils nur ein paar Minuten mit dem Auto entfernt.
Kulinarisch auch schön, ne?
Kulinarisch sehr schön, aber eben das Elsass hat auch sehr viele nette kleine Städte zu bieten. Man ist ruckzuck in Basel, man ist relativ schnell in den Vogesen, also wenn man noch auf französischer Seite wandern möchte.
Wo die Mosel entspringt, meine Heimat.
Ja, genau. Dann alle, die vielleicht so mein Jahrgang sind, die erinnern sich an die Schwarzwaldklinik aus den 80er Jahren.
Ja, kenne ich auch noch.
Wurde im Klottertal gedreht. 3 Kilometer von hier entfernt.
Witzig.
Wunderschönes Dorf. Kann man auch.
Kann man die Klinik besichtigen?
Ja, du kannst die Klinik.
Das ist aber nicht die Gelenkklinik, über die ihr gesprochen habt.
Nein, nein.
Das ist eine reine Fernsehklinik.
Das ist eine reine Fernsehklinik, genau.
Dr. Brinkmann.
Ja, genau. Dann alle, die mit Kindern kommen, dürfen den Europapark nicht verpassen.
Ja, klar.
Der ist in 20 Minuten mit dem Auto zu erreichen. Also kann man bei uns prima übernachten und dann einen Tagesausflug dorthin machen. Also von dem her, fällt dir noch was ein, Ron, bestimmt?
Also Europapark kann man auch ohne Kinder als Erwachsenen einfach.
Absolut. Hey,
Rollercoaster pur.
Ja, wir waren vor kurzem da, es ist richtig gut.
Ja,
yeah. Genau. Grüße an den Europapark, toll macht ihr das. Familie Mack, richtig?
Ja,
Familie Mack.
Ja, wir sprechen schon einige Minuten. Mhm. Wir könnten wahrscheinlich noch 2 Stunden über das ganze Konzept sprechen und was ihr alles noch vorhabt und so weiter. Weil wir das im Vorgespräch hier und da hatten. Also ihr seid auch im Hintergrund sehr aktiv. Also ich würde jetzt gar nicht ausschließen, dass es da nicht noch irgendein Projekt in Zukunft gäbe. Und vielleicht trifft man sich dann auch nochmal. Ich würde dann zu dieser Frage kommen, wie fühlt sich das hier an? Aber Ron, du hast mir gerade ein Handzeichen gegeben, du willst noch
reingeben. Ich würde dir ein Bild geben wollen über die Entwicklung und somit auch die Zukunft vielleicht. Ich glaube, wir haben heute Morgen schon gesprochen miteinander, dass unser Konzept besteht daraus, dass erstens, dass wir als Gastgeber präsent sind. Das heißt, auf dem Grundstück, dass wir jederzeit mit dem Gast einen direkten Kontakt haben können, wenn gewollt. Und dass das unser USP auch ist, weil abgesehen von guten Noten über Design, über Wohlfühlen, gut schlafen und so weiter, merken wir auch wieder bei den Kritiken oft, dass wir auch noch als Mensch ein Extra sind. Nicht die Krönung, würde ich sagen, weil die Krönung ist die Scheune selbst, aber es ist Teil des Ganzen und aber auch ein absolutes Bonus. Ja. Nicht jedermann will es sehen oder manche wollen in Ruhe gelassen, das ist alles okay. Bei uns ist in der Entwicklung sichtbar, dass als wir angefangen haben mit der Scheune in 2017, haben wir das leidenschaftlich natürlich aufgebaut, eingerichtet. Wir wussten aber nicht, ob es erfolgreich sein würde, dieses Konzept. Und wir haben das sogar so gemacht in den Ferienapartments, dass wir einen Wasseranschluss für eine Waschmaschine eingebaut haben, damit sollte es gar nicht laufen, dann muss das privat vermieten.
Ja, genau.
So
dumm
war das. Aber vom Tag 1 war das einfach ein Volltreffer, ja. Und es ist also stetig, allmählich gewachsen.
Ja.
Prozentual pro Jahr immer mehr, immer besser. Dann haben wir auch gemerkt, okay, noch 1-2 Jahre, ne, müssen wir streichen. So entwickelt sich jedes Apartment.
Ja.
Dann kam Apartment 6, Apartment 7, erst Apartment 6 dazu.
Mhm.
Dann haben wir das eingerichtet, das wurde nochmal besser. Dann 7 wurde nochmal besser. Und jetzt haben wir Apartment 8, Fritz Art heißt das.
Ja.
Durch unsere besonderen Konzepte und Objekte, die wir haben, die wir einsetzen, die viele gar nicht kennen, landen wir langsam in einen Kunstbereich. Mhm. Deswegen Fritz Art. Das ist ein Raum, der ist 150 Quadratmeter.
Sehr cooles.
Sehr speziell cooles, eingerichtet. Ja. Auch geplant von uns. Zwei Stockwerke mit einem Duplex, 6 Meter hoch. Mhm. Eingerichtet auf eine Art, die einem nur staunen lässt. Ja. Und es ist auch ein Tagungsraum. Wir können auch Unternehmen tagen. Und das ist ein inspirationelles Erlebnis, dieser Raum. Wir haben für uns gemerkt, auch wir werden besser, wir verbessern uns, wir bringen uns selbst ungezwungen, sag mal unbewusst, auf ein besseres Level, fangen an, andere Sachen zu suchen. Ja, und die bringen wir zusammen. Und wir schaffen das. Und dafür haben wir mittlerweile eine Bekanntheit bekommen, dass andere Firmen fragen, könnt ihr uns einrichten? Machen wir auch im Moment.
Toll, ja.
So sind wir mit.
Also eine Kreativberatung.
Ja, also es ist ein anderes Business langsam. Und wir verschieben auch Richtung Freiburg, wo wir einen Raum mieten können, ein Haus, wo wir tatsächlich auch Café mit Tagungsraum, mit Kunstgalerie, Accessoires aufbauen wollen. Mhm. Bisschen Zukunftsmusik, aber das ist eigentlich für uns, da wir auch eng verbunden sind mit der Region, ein Muss, weil es macht keinen Sinn für uns, wie ihr das so macht. Ich bewundere das einerseits sehr, aber wir haben entschieden, den Weg nicht zu gehen, unser Konzept aufzubauen, mhm, mit Schlüsselcode und locker eine Stunde von hier. Das tun wir nicht, genau das nicht.
Ja. Sehr gut. Ich glaube, das Fritz Art, wo wir auch eben drin waren, wir haben uns ja ziemlich viel auch anschauen können. Das Fritz Art ist, man merkt, dass das nochmal eine Weiterentwicklung auch von euch ist. Ja, und ich weiß auch, dass ihr viele Dinge im Hintergrund macht. Gestern war zum Beispiel eine Firma, die das Fritz Art gemietet hatte. Und du, Ron, habe ich gehört von Melanie, kochst wahnsinnig leidenschaftlich gerne und auch gut. Und gestern Abend hast du dann die Gäste bekocht.
Ja. So.
Auch toll.
Ja, simple, easy.
Simple, easy. Ja, Ron kocht wohl sehr gut asiatisch. Und als wir gestern Abend nochmal die Nase hier aus dem Apartment rausgehalten haben, hat Jessica sofort gesagt, boah, da riecht's aber gut. Ja, also.
Ja, also das ist natürlich so, dass ich bin kein Gastronom, ich bin auch kein Koch. Und ich kann aber gut asiatisch kochen.
Ja.
Und das ist einerseits, weil ein holländischer Student durch seine kulturelle Vergangenheit oder Kolonialvergangenheit kocht sich eher ein Nasi Goreng mit den Resten von dieser Woche.
Ja.
Und der deutsche Student Spaghetti Bolognese. Ja. Nicht aus seiner Kultur.
Genau.
Das ist halt der Unterschied. Aber meine Zeit in Asien hat auch dazu geführt, natürlich, dass ich die regionale Küche Indien, Malaysia, Indonesien gelernt habe. Und das setzen wir hier auch um. Und
super,
es ist ein Alleinstellungsmerkmal.
Genau.
Ja, es macht keinen Sinn, hier Schnitzel mit Pommes anzubieten.
Nee,
das macht jeder.
Kriegst du über. Genau.
Das können wir auch nicht. Also, dein Schnitzel ist super, aber Schnitzel kann man nicht essen.
So, und daraus merkt man ja, dass das immer mehr zum Gesamtkonzept auch gewachsen ist.
Ja.
Ne? Es fing vielleicht an mit der Vermietung von Ferienapartments, aber dann sind wir jetzt plötzlich bei Fritz Art, bei einem neuen Gebäude sozusagen oder bei einer neuen Einheit, die nochmal auf einem weiteren Level ist. Ich will gar nicht sagen besser oder höher, aber nochmal auf einem weiteren Level. Dann irgendwie die Firmenveranstaltungen, ja, für Business, kleine Business-Events oder Tagungen, die dann auch von euch bekocht werden. Also ich glaube, man hört aus diesem Podcast raus, das ist eine Gesamtgemengelage, ja, die ihr euch geschaffen habt, in der ihr absolut happy und zufrieden seid und das ihr lebt. Jetzt kommt wahrscheinlich für euch, denke ich, eine relativ einfache Frage, aber auf der anderen Seite vielleicht auch gar nicht so einfach, weil es doch sehr unterschiedlich ist hier und in verschiedenen Etappen ja auch gewachsen ist. Wie fühlt sich Fritz, jetzt kann ich ja gar nicht mehr Fritz B&B sagen, weil Fritz Art gibt's ja auch noch, also es sind ja mehrere Bestandteile mittlerweile, aber wie fühlt sich's an, hier zu sein? Einmal für euch und einmal aus der Erfahrung mit den Gästen. Welches Gefühl hat man, wenn man hier ist?
Wer will loslegen?
Soll ich? Ich finde es ist grundsätzlich ein herrliches Gefühl, weil ich als Individualist habe immer den Weg gesucht, seit ich 17 bin, alleine zu sein, meine Welt zu finden. Und das hat mir immer gelungen. Und Melanie dafür war 20 Jahre bei Vitra, ein Strukturtierchen. Das ist auch unser Gewinn zum Teil, weil wir passen perfekt zusammen. Wir sind sehr unterschiedlich. Aber als sie gekündigt hat bei Vitra, das war für sie eine Befreiung, die nur entstanden ist durch die Tatsache, dass sie gelernt hat, mit mir auch zu leben und dieses Konzept aufzubauen. Wäre das Konzept nicht da, wäre ich nicht da, wäre sie bis zur Rente bei Vitra, denke ich.
Was auch nicht schlecht ist.
Das ist für uns beide, sie kennenzulernen. Das war für mich, ich habe mein Leben lang, wollte keine Beziehung, also natürlich Beziehungen, aber als ich sie kennengelernt habe in 2007, 2008, ich habe direkt gedacht, das ist sie. Schön. Durch ihre Art, das ist sie. Und das bewährt sich bis heute. Und das ist ein Gefühl, das leben wir jeden Tag. Morgens im Badezimmer, in der Küche, wir lachen, beim Aufwachen lachen wir miteinander, wir reden miteinander, klatschen und so, machen Scherze und ja, wir sparen immer ein bisschen und so. Diese Dynamik unter uns, die leben wir auf diesem Gelände mit den Gästen. Das ist ein wir sind zufrieden, wir sind glücklich hier. Und mit diesen Gästen, ja, der eine ist mal so, der andere ist mal so, der andere will in Ruhe gelassen werden, der andere braucht viel Aufmerksamkeit, der andere wieder nicht. Spannende Auseinandersetzungen, Stories, Austausch, dann geht's. Das ist unsere Aufgabe. Das hält uns jung. Das hält uns aktiv und scharf. Das gibt uns Bild für die Zukunft. Wir können auch einen Pächter suchen und wir gehen aufs Sofa, auf guten Fernsehen. Wir essen Chips und trinken Bier. Das war's dann. Hm. Nein, das hier ist unser Leben. Und das Grundstück ist so 1.500 Quadratmeter, ist eine geschlossene Welt. Da fühlen Leute sich wohl, ruhig. Und wir leben in der Mitte. Wir sind sichtbar, unsichtbar. Wir können tun, was wir wollen. Das ist herrlich.
Was gibt's noch? Schwer danach noch was
also,
zu sagen.
Genau, ja? Also ich glaube, ich kann da gar nichts mehr dazu ergänzen. Ich versuche mich jetzt gerade in den Gast hinein zu versetzen. Jetzt habe ich ja noch nicht Urlaub gemacht in unseren eigenen Räumlichkeiten.
Fühlt der Gast das, was Ron gerade erzählt hat?
Ich glaube schon, dass er das fühlt. Ich habe es gerade drüber nachgedacht. Wir haben gerade vor ein paar Tagen Gäste verabschiedet aus Bayern, die ein paar Tage hier waren mit ihren Fahrrädern. Und sie hat am Tag vor der Abreise hat sie uns eine E-Mail geschrieben. Und ich muss sagen, ich bin oftmals ein bisschen erstmal skeptisch, wenn E-Mails kommen von Gästen, wenn die noch da sind, dann denke ich so, vielleicht kommt jetzt doch irgendwie eine Kritik oder so. Aber nein, die war so lyrisch und sie war so begeistert von ihren paar Tagen Urlaub, die sie hier hatten. Sie hat gesagt, es war einfach alles toll. Es war, jedes Detail in der Wohnung hat ihr so gut gefallen. Sie hat immer wieder was Neues entdeckt. Es war alles so gut organisiert. Sie hat nichts vermisst. Sie haben sich einfach rundum wohl hier gefühlt. Und ich glaube, dieses rundum Wohlfühlen, ich glaube, das ist einfach das, was die Gäste hier fast eigentlich immer erleben. Wenn ich die Gäste begrüße, so nach der ersten Nacht, frage ich eigentlich immer als erstes, habt ihr gut geschlafen? Weil ich kenne das, wenn man woanders ist, in einem fremden Bett, oftmals schläft man nicht so gut in der ersten Nacht. Und ich würde mal sagen, 98% unserer Gäste sagen, ganz überrascht, ja, wir haben so gut geschlafen. Was habt ihr denn für Betten hier? Und ich glaube, das Raumklima, das ist hier so besonders und so gut. Also ich habe ja wirklich die erste Nacht so gut geschlafen. Das ist für mich immer ganz wichtig zu hören, weil ich denke, ja, ich glaube, dieses Klima in dieser Scheune ist auch wirklich was ganz Besonderes. Und dann kommen die Möbel noch hinzu und dann kommt noch die Einrichtung hinzu. Deswegen, also auch wenn ich hier selbst noch keine Ferien gemacht habe in dem Gebäude.
Eigentlich jeden Tag.
glaubt, dass sich die Gäste hier einfach wohlfühlen.
Unsere Tochter hat ab und zu Freundinnen zu Besuch, die wollen schlafen, übernachten. Und ab und zu nimmt sie ein Apartment.
Sehr gut.
Sitzt sie da ganz schick wie eine kleine Prinzessin.
Ja, perfekt. Freundin.
Ja, ja. Kochen
besseren Platz gibt man ja gar nicht.
Das ist ja
gar
nicht. Ja, das ist auch, ja. Ja, genau.
Schön. Da weiß man, dass man das was richtig gemacht hat.
Ja, ja, ja. Ja.
Ich glaube, man kann dazu gar nicht mehr viel sagen. Ich kann an der Stelle nur sagen, weil wir sind, glaube ich, am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein konnten, dass ihr uns Fritz B&B, Fritz Art und Fritz alles, was damit zusammenhängt am Ende, vorgestellt habt. Das hat uns riesig Spaß gemacht, das hier zu sehen. Auch hier kann ich sagen, Leute, guckt euch das an im Internet, sucht eine Buchungslücke, weil viele davon gibt's nicht. Bucht weit im Voraus, bucht lange, weil hier kann man echt eine schöne Zeit verbringen. Und kommt hierher, guckt euch das an, wohnt hier, fühlt euch hier wohl. Und an euch beide ganz, ganz herzlichen Dank. Ron, ja, ganz herzlichen gerne. Dank, Melanie.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ich möchte noch kurz ergänzen, du kannst es nachher auch rausschneiden, wenn
das überlege ich mir ganz gut,
nicht korrekt ist, aber wir haben eine Instagram-Seite, die fing an unter Fritz B&B und die haben seit einigen Jahren umgenannt auf Fritz Concepts.
Schau.
Und Fritz Concepts ist eigentlich die adäquate Benennung, würde ich sagen, für uns. Weil darunter steckt natürlich Fritz B&B, Fritz Art und alles andere möglich. Ich habe auch noch einen Marker, Fritz Vintage. Wenn du bei mir einen Stuhl kaufst, kriegst du einen Kleber Fritz Vintage drunter.
Cool.
Ist alles irrelevant natürlich. Aber dieses Fritz Concept zeigt eigentlich auch bei Instagram zum Beispiel sehr stark diese Sammlungswelt plus Fritz B&B eigentlich, würde ich sagen, ja.
Okay, da war ich mit meiner These ganz am Anfang zu sagen, man ist hier nicht in einer Ferienwohnungspark, sondern eher in einem Gesamtkonzept drin.
Ja, passt man soll schon. Einen Anhänger mitbringen, damit man ein paar Dinge einladen kann.
Genau, sehr gut. Also liebe Leute da draußen, mietet euch einen Anhänger, fahrt hierher, macht den Hänger voll.
Ja, Ikea bietet es ja auch an.
Vielen Dank euch, macht's gut.
Danke auch.
Danke.
Ciao, ciao.
Danke.
Ciao.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit, die ihr mir und meinen Gästen geschenkt habt. Das ist für uns sehr wertvoll. Was außerdem wertvoll ist, eine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast, um die ich euch hiermit herzlich bitte. Denn dann hören immer mehr Menschen Hausgeflüster. Am besten abonniert ihr den Podcast auch direkt, damit ihr keine Folge mehr verpasst und außergewöhnliche Ferienhäuser und die Menschen dahinter kennenlernt. Denn sind wir mal ehrlich, Ferienhausurlaub geht immer.
Dieser Podcast wird produziert von Babyo Lohmann.